Deutschlandfunk zur Diskussion.
Höher, schneller, weiter, vorbei. Droht der Sinkflug des Luftverkehrs? Die Diskussionsleitung hat Georg Ehring.
So hätten sich die Verantwortlichen am Berliner Flughafen die Eröffnung am kommenden Samstag nicht vorgestellt. 9 Jahre später als zunächst gedacht, nach endlosen Verzögerungen und explodierenden Kosten gibt es nicht einmal eine Party. Stattdessen stellen viele Menschen die Frage, ob so ein Flughafen überhaupt noch gebraucht wird. In den vergangenen Jahren war viel davon die Rede, dass der neue Flughafen viel zu klein sein könnte für die erwartete Steigerung des Luftverkehrs. Und jetzt sorgt Corona dafür, dass die Zahl der Flugreisenden drastisch eingebrochen ist. Und es stellt sich im Gegenteil die Frage, inwieweit sie sich je wieder erholen wird. Darüber reden wir jetzt. Höher, schneller, weiter, vorbei. Droht der Sinkflug des Luftverkehrs, ist der Titel dieser Sendung. Das ist also die Frage, in der wir in der nächsten Dreiviertelstunde nachgehen wollen. Und wir werden auch darüber reden, ob ein Zurück zu den hohen und wachsenden Zahlen im Luftverkehr überhaupt wünschenswert wäre, Stichwort Klimaschutz. Aber es geht auch um internationalen Handel, um Arbeitsplätze, um Urlaubsfreuden, um Wohlstand und vielleicht auch um neue Möglichkeiten, die wir gerade in der Krise entdecken können. Unsere Gesprächsrunde blickt aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema. Marion Jungblut beschäftigt sich beim Verbraucherzentrale Bundesverband mit dem Thema Mobilität. Guten Tag.
Guten Tag.
Bei der Initiative Am Boden bleiben beschäftigt sich Lena Tucknack mit den Klimaschäden, die der Luftverkehr verursacht. Guten Tag.
Guten Tag.
Thomas Jatzombek kümmert sich in der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag um Luft- und Raumfahrt und er ist Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt. Guten Tag.
Hallo.
Und Matthias von Randow vertritt die Flugbranche als Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Luftverkehrswirtschaft.
Schönen guten Tag in die Runde.
Aus offensichtlichen Gründen hält sich die Nachfrage nach Flugreisen derzeit in Grenzen. Und jetzt, während wir diese Sendung vorab aufzeichnen, ist die Entscheidung über weitere Beschränkungen auch des Reisens wegen der Corona-Pandemie noch nicht gefallen. Aber unabhängig davon, dies ist auch eine Gelegenheit, innezuhalten und der Frage nachzugehen, wie viel Luftverkehr brauchen und wollen wir. Zugespitzt auf den neuen Berliner Flughafen, ist er langfristig gesehen zu klein, zu groß oder gerade richtig? Vielleicht erst Frau Jungblut.
Ich glaube, das kann man im Moment ganz schlecht prognostizieren. Was mir daran gefällt als Berlinerin ist, dass er jetzt schon als Retro gilt. Das finde ich passt gut zu Berlin.
Mhm. Frau Tucknack, was ist Ihre Meinung dazu?
Leider ist jeder neue Flughafen zu viel in Zeiten der Klimakrise. Wir von Am Boden bleiben planen ja auch am 31. die Eröffnung des BER zu blockieren. Der BER ist jetzt 9 Jahre daran gescheitert, den Flughafen zu eröffnen und wir werden dafür sorgen, dass auch dieses Mal nicht klappt.
Herr Jatzombek, was ist Ihre Ansicht? Ist der neue Berliner Flughafen gerade richtig?
Also ich glaube, dass die alten Flughäfen in den letzten Jahren für die Reisenden eher eine Quälerei waren. Und insofern, glaube ich, ist es schon jetzt richtig, dass man hier einen neuen Flughafen startet. Ich persönlich finde es wichtig, dass der leistungsfähig mit öffentlichem Nahverkehr auch an die Innenstadt angebunden ist. Und da kommt insbesondere das Thema Dresdner Bahn ins Spiel. Und ich glaube, dass die Akzeptanz dann auch wirklich springen wird, wenn man hier schnell und einfach mit der S-Bahn und dem Regiozug hinreisen kann.
Und Herr von Randow, Ihr Urteil zum Flughafen Berlin, der jetzt eröffnet wird?
Nun, der Flughafen BER ist ein wichtiges Signal für die Zukunft natürlich. Aktuell fliegen wir kaum, aber da der Luftverkehr auch wieder zunehmen wird, ist es richtig, dass jetzt hier gebündelt am Standort Berlin auch ein zentraler Flughafen dann auch geschaffen wird mit entsprechender moderner Infrastruktur.
Wir haben ja einen sehr tiefen Einschnitt im Moment in der Luftfahrt, teilweise über 90% im Frühjahr weniger Flugverkehr. Welche Folgen hat das, Herr Jatzombek und Herr von Randow?
Ja, die Luftfahrtindustrie ist sehr stark betroffen von Corona. Wir sehen ja ohnehin in Corona, dass sich die Auswirkungen, die wirtschaftlichen Auswirkungen sehr asymmetrisch verteilen. Es gibt die Gewinner. Das sind zum Beispiel alle, die mit Home Delivery zu tun haben, mit Kommunikationsleistungen. Aber es gibt eben auch sehr starke Verlierer. Und das ist nicht nur die Event- und Gastronomiebranche, sondern das ist auch alles, was mit Mobilität und Reisen zu tun hat. Und eben die Luftfahrt, die über viele Jahre ein rasantes Wachstum gemacht hat, ist im Prinzip durch Corona ausgebremst, durch einen externen Schock, durch regulatorische Auflagen und teilweise um bis zu 90% gesunken. Und solange es keinen wirksamen Impfstoff gibt und das Thema Corona nicht im Griff ist, wird es wahrscheinlich auch so schnell hier keinen Aufschwung geben.
Wie viele der 80% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zeitweise zumindest in Kurzarbeit sind, werden sich denn einen neuen Job suchen müssen?
Also wir sehen ja folgende Situation jetzt. Wir fliegen inzwischen nicht einmal mehr 20% dessen, was wir normalerweise geflogen sind. Seit Monaten, Sie haben das angesprochen, sind rund 70% im Schnitt unserer Beschäftigten in Kurzarbeit. Gleichzeitig verlieren unsere Unternehmen weiterhin jeden Tag viele Millionen Euro. Die Liquiditätssicherung ist sicherlich eine ganz vorrangige Geschichte, damit die Unternehmen und auch Beschäftigungsperspektive der Unternehmen erhalten werden kann. Trotzdem ist es so, dass in den Unternehmen der Luftverkehrsbranche die im Hinblick auf künftige Arbeitsplätze über den Abbau von ca. 60.000 Arbeitsplätzen tatsächlich gesprochen und auch verhandelt wird.
Die meisten Flugreisen gehen ja in den Urlaub, Frau Jungblut. Was brauchen denn Urlauberinnen und Urlauber, um der Luftfahrt wieder zu vertrauen?
Ja, wir hatten ja bewegte Zeiten. Wir sind vom Flugchaos, der uns mehrere Sommer begleitet hat, dann zum Thema Flugscham gekommen und sind jetzt in der Phase des unfreiwilligen Flugdetox. Und danach wird sich dann halt zeigen, ob auch eine Veränderung in dem Verbraucherverhalten durch diese Besinnungsphase, nenne ich es mal jetzt, passieren wird. Also ich glaube schon, dass man vielleicht etwas bewusster überlegen wird, welche Flugreise muss ich machen, welche Flugreise möchte ich gerne machen. Von daher denke ich, wird sich schon auf jeden Fall auch was ändern. Auf der anderen Seite werden die Leute auch gerne wieder fliegen. Also man kriegt das ja jetzt auch mit, dass schon viele das sehr stark vermissen und sofern das dann wieder möglich ist, dann auch diese Chance nutzen werden. Die Frage ist natürlich, wie sieht der Flugmarkt dann aus? Also wir haben große Befürchtungen, dass durch die Krise jetzt es nachher vielleicht zu einer Monopolisierung im Flugmarkt kommen könnte, was dann wiederum negative Auswirkungen für die Verbraucher hätte, auf die Preise, aber auch auf das Verhalten, wie die Airlines mit ihren Kunden umgehen. Und da haben sie natürlich jetzt gerade auch extrem schlechte Erfahrungen gemacht. Sie warten immer noch auf die Zurückzahlung ihrer Anzahlung. Das wird natürlich auch dazu führen, dass man sich genau überlegt, mit welcher Airline fliege ich denn in Zukunft. Aber dafür ist es wichtig, dass wir weiterhin auch Wettbewerb dort haben.
Sie sprechen von einer Besinnungsphase, Frau Tucknack. Worauf sollten sich die Menschen besinnen? Sollten sie gar nicht mehr fliegen oder sollten sie weniger fliegen?
Also ich denke, was ganz wichtig ist, dass wir uns diese Frage stellen, was sind wirklich gesellschaftlich notwendige Flüge und was können wir sein lassen, was müssen wir sein lassen, wenn uns wirklich klar ist, dass wir gerade in eine massive Klimakrise reinsteuern. Und ich denke, da gibt es sehr viele Flüge, die man einfach sein lassen kann. Also zum Beispiel diese ganzen Business-Flüge, wo man jetzt sieht, die kann man sehr leicht online auch durchführen. Das ist sogar teilweise praktischer, das ist günstiger. Auch diese ganzen Shopping-Trips nach Barcelona oder so oder Flüge von Tegel nach Tegel, wie sie jetzt gerade angeboten wurden. Aber auch Kurzstreckenflüge, die durch Züge ersetzbar wären oder Kletterurlaub in Thailand, obwohl es hier auch Kletterfelsen gibt. Also es gibt ganz viele Sachen, die man sein lassen kann und sein lassen muss. Und das wird aber wahrscheinlich auch nicht, das kann nicht den Einzelpersonen jetzt nur angelastet werden, diese Entscheidung zu treffen, sondern da muss es auch eine politische Steuerung geben. Da muss es endlich mal ein Aus geben für die massive Bevorteilung der Flugindustrie, die einfach noch nie eine Kerosinsteuer gezahlt hat, während alle anderen Treibstoffe ja eigentlich besteuert sind, wo auch keine Mehrwertsteuer auf Tickets ist, wo ganz viele Regionalflughäfen staatlich gefördert werden, weil sie sowieso absolut defizitär sind. Also es gibt da sehr viel, woran man schrauben müsste, damit es nicht diese Anreize gibt, auch ständig zu fliegen. Wenn ein Zugticket teurer ist als ein Flugticket, dann fliegen natürlich Leute.
Sie sagen, man sollte auf sehr viele Flugreisen verzichten. Vielleicht sagen Sie noch mal was zu den Klimaschäden, die aus Ihrer Sicht das Fliegen verursacht.
Tatsächlich ist Fliegen das klimaschädlichste Transportmittel. Also ein Flug ist bis zu 70 Mal klimaschädlicher als eine Bahnfahrt. Wenn wir mal zum Beispiel meinen letzten Flug anschauen, den ich gemacht habe vor 6 Jahren, das war nach Mexiko, und der hat einfach mal 4-mal so viele Emissionen verursacht wie ein klimaverträgliches Jahresbudget eines Menschen. Also ungefähr so das durchschnittliche Jahresbudget einer Inderin. Das heißt, ein Mexiko-Urlaub und sie verursachen 4-mal so viele Emissionen wie eine Inderin im ganzen Jahr. Und es heißt ja immer wieder, auch von der Flugindustrie, von der Fluglobby, immer wieder wiederholt, Flugverkehr sei ja nur für 2% der weltweiten Emissionen verantwortlich. Aber das stimmt nicht. Die neuesten wissenschaftlichen Forschungen sagen 2,4% CO2. Und wenn die Produktion und der Transport vom Kerosin mit eingerechnet werden, dann sogar 2,9%. Aber wir müssen die klimawirksamen Nicht-CO2-Effekte auch mit einberechnen, die bei Flügen anfallen. Also Stickoxide, Wasserstoff, Zirrusbewölkung. Und klar, die Flugindustrie lobbyiert dagegen, dass das einberechnet wird, dass endlich mal diese Gesamtklimawirkung deutlich wird. Fakt ist aber, 2018 war Flugverkehr eigentlich für 5,9% der menschengemachten Treibhausgase verantwortlich. Und das ist enorm, wenn man bedenkt, dass es nur ein kleiner Teil der Weltbevölkerung ist, der überhaupt fliegt. Weil über 80% der Weltbevölkerung noch nie in einem Flugzeug gesessen ist. Und von denen, die gelegentlich fliegen, gibt es wenige. Und von denen, die gelegentlich fliegen, gibt es wenige Vielflieger, auf die dann der Bärenanteil der Emissionen entfällt. Das heißt, ein ganz kleiner Teil der Weltbevölkerung verursacht diese 6% Klimawirkung.
Herr von Randow, es drängt Sie dazu, was dazu zu sagen. Natürlich ginge es auch klimafreundlicher. Und wie sehen Sie die Fäden, die der Luftverkehr für das Klima verursacht?
Frau Tuckner hat uns ja direkt angesprochen als Vertreter der Luftverkehrswirtschaft, was wir sagen und was wir denken. Und deswegen würde ich ganz gerne selber sagen, was wir sagen und was wir denken.
Genau.
Zunächst einmal, Frau Tuckner, also ich kommuniziere ja seit langer Zeit zu der Frage, wie wir eigentlich Klimaschutz und Luftverkehr in Einklang bringen können. Und eins vorausgeschickt, ich verwende immer die Zahl, dass der Klima-Impact zwischen 3% und 5% ist, genau zwischen 3% und 5,5%, je nachdem, ob man nur CO2 oder auch alle Treibhausgas-Emissionen bzw. Effekte einrechnet. Das ist das, was wir kommunizieren. Wir bringen da keine Fehlzahlen in die Diskussion, halte ich auch überhaupt nichts davon. Ich bin sehr deutlich immer wieder dabei zu sagen, der Luftverkehr hat einen Anteil an den Treibhauseffekten. Und von daher ist die Frage, wie wir den Luftverkehr in Einklang mit Klimaschutz bringen, eine ganz zentrale auch Aufgabe, ist sicherlich eine gemeinsame Aufgabe von Luftverkehrswirtschaft, von Politik und auch natürlich von den Konsumenten. Wenn wir da jetzt mal eben kurz einen Blick drauf werfen, was denn da eigentlich zu tun ist, vielleicht zunächst noch mal kurz zur Aufklärung. Wir haben eine Reihe von Tatbeständen angesprochen, wo angeblich der Luftverkehr subventioniert wird. Da will ich zumindest zur Klarstellung Folgendes sagen. Sie haben zu Recht gesagt, der Luftverkehr unterliegt keiner Kerosinsteuer. Das hängt mit der Internationalität des Luftverkehrs zusammen. Deswegen geht der Gesetzgeber einen anderen Weg. Wir haben in Deutschland eine Luftverkehrssteuer, die in normalen Fällen, in normalen Jahren, wir reden ja jetzt natürlich über einen Luftverkehr, der praktisch nicht stattfindet, aber in normalen Fällen 2 Milliarden Euro umfasst. Das ist 4-mal mehr, als eine Kerosinbesteuerung ausmachen würde, wenn sie so berechnet würde, wie ansonsten Treibstoffe und Mineralöle in Deutschland und Europa besteuert werden. Das heißt, um vierfach höher ist die Steuerbelastung. Der zweite Punkt, immer wieder ins Feld geführt, die Subventionierung von Regionalflughäfen. Das ist so nicht. Der Gesetzgeber hat hier einen klaren Rahmen gesetzt. Er hat gesagt, okay, wir brauchen auch Regionalflughäfen, um regionale Anbindung zu schaffen. Aber diese Flughäfen müssen sich tragen. Sie dürfen nicht subventioniert werden. Der Gesetzgeber hat hier Übergangsfristen geschaffen. Die laufen 2024 aus. Und bis dahin muss jeder Flughafen seine Betriebskosten einspielen. Aber wenden wir doch mal den Blick darauf, wie kriegen wir denn eigentlich den Luftverkehr in Einklang mit Klimaschutz? Und da ist der Dreh- und Angelpunkt der, angesichts der Tatsache, dass Menschen weiterhin fliegen werden, auch wenn es vielleicht bei dem einen oder anderen auch weniger wird, was ja durchaus auch Sinn machen kann, ist es so, dass weiterhin viel geflogen wird. Und deswegen ist ein ganz, ganz wesentlicher Dreh- und Angelpunkt der, wie kriegen wir das fossile Kerosin, was wir derzeit ja während des Fluges verbrennen, vor allen Dingen auf der Langstrecke eben sehr viel mit vielen CO2-Emissionen, wie kriegen wir das ersetzt durch einen nachhaltigen Kraftstoff? Das ist Dreh- und Angelpunkt. Wir haben dazu Vorschläge gemacht, übrigens nicht erst seit heute oder gestern, schon vor längerer Zeit, wo wir auch gesagt haben, das sind technologische Optionen und wir sind auch bereit, über die Finanzierung, über die Luftverkehrssteuer die erheblichen Mittel aufzubringen, die es kosten würde, um eben entsprechende Infrastruktur und Versorgung mit solchen Kraftstoffen vorzusehen. Ich glaube, angesichts der Tatsache, dass wir weltweit nach der Pandemie erleben werden, dass wieder viel Luftverkehr da ist, muss es unsere gemeinsame Aufgabe sein, diesen bestehenden Luftverkehr, der dann da ist, in Einklang mit dem Klimaschutz zu bringen. Daran sollten wir gemeinsam arbeiten.
Herr Jatzombek, wie sieht die politische Unterstützung aus, die die Luftfahrt braucht, um klimafreundlich, aber in größerem Umfang als jetzt während der Krise wieder am Start zu sein?
Ja, vielleicht erstmal noch einen Satz zu der gerade geführten Diskussion schon. Ich glaube, dass man beim Luftverkehr auch auf die positiven Aspekte gucken muss. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum vor Jahrzehnten Politik durchaus Luftverkehr gefördert hat. Denn am Ende erweitert das Reisen tatsächlich den Horizont der Menschen. Und wenn wir uns anschauen, dass heute auch jüngere Generationen sehr viel europäischer denken, sehr viel weltoffener denken, sehr viel weniger nationalistisch, als das früher der Fall war, dann liegt das eben auch daran, dass man die Möglichkeit hat, in andere Länder zu reisen, andere Kulturen kennenzulernen und auch seinen persönlichen Wissens- und Erfahrungshorizont zu erweitern. Und ich möchte ungern in ein Szenario kommen, wo es am Ende nur noch einer Elite bei uns vorbehalten ist, Flugreisen zu machen, indem man beispielsweise die Preise in eine Höhe treiben würde, dass nur noch eine bestimmte Schicht in Deutschland sich das erlauben kann zu fliegen. Das wäre nicht gut. Und deshalb, glaube ich, muss man hier diesen für den Kultur- und Völkeraustausch und auch für den Horizont der Menschen wichtigen Aspekt des Reisens halt eben sehen. Und ich bin mit Herrn von Randow da einer Meinung, finde das auch gut, dass die Industrie das auch so sieht, dass man natürlich, wenn man das erstmal als eine Infrastruktur ansieht, die für uns wichtig ist, dass man dann auch schaut, wie man genau wie in allen anderen industriellen Sektoren halt eben mit die Klimaziele erreichen kann und wie man hier auch klimaneutral werden kann. Und deshalb investieren wir sehr stark, auch als Bundesregierung, in nachhaltiges Fliegen. Das besteht sehr konkret darin, dass wir jetzt aktuell eben sehen, dass viele alte Maschinen bei der Lufthansa, über 100 alte Flugzeuge, ausgeflottet werden. Dass wir in unserem Paket der Rettung der Lufthansa festgehalten haben, dass rund 100 neue Flugzeuge beschafft werden, die dann pro Stück jeweils einen bis zu 25% niedrigeren Treibstoff verbrauchen, damit CO2-Ausstoß haben als die Vorgängergenerationen. Wir machen auch zeitnah gerade aktuell die Innovationsprämie Luftfahrt, wo wir mit 1 Milliarde Euro nochmal zusätzlich fördern, dass alte Stinker durch neue moderne Flugzeuge ersetzt werden. Wir investieren mit unserem Luftfahrtforschungsprogramm aber auch tatsächlich jedes Jahr bereits knapp 200 Millionen Euro und werden da jetzt auch nochmal für die nächsten 4 Jahre mindestens 200 Millionen drauflegen. In das Thema ökoeffizientes Fliegen, und das ist auch nicht neu, das machen wir schon seit Jahren. Wir investieren jetzt zusätzlich, aber auch seit 2 Jahren in das Thema elektrisches und hybridelektrisches Fliegen, was aus meiner Sicht gerade für den regionalen Flugverkehr von besonderer Bedeutung ist, was nicht nur CO2-Ausstoß, sondern vor allem auch Lärm reduzieren wird, was nach wie vor auch eben ein sehr großes Thema ist von vielen Menschen, die in der Nähe von Flughäfen wohnen. Und wir investieren als Bundesregierung 7 Milliarden Euro in die Wasserstoffstrategie, um damit tatsächlich auch eine Infrastruktur, aber auch Fabriken für die Herstellung von synthetischen Kraftstoffen, aber am Ende eben auch in Technologien, die man im Flugzeug braucht, wie Tankstrukturen und Brennstoffzellen und elektrische Triebwerke zu investieren, um das Fliegen irgendwann in den 30er Jahren damit tatsächlich auch klimaneutral möglich zu machen.
Frau Jungblut, Flugreisen werden möglicherweise teurer. Die Zeit der Billigflieger neigt sich vielleicht dem Ende zu. Wie teuer dürfen Tickets denn sein? Herr Jatzombek sagte gerade, kein Privileg für die Elite.
Genau. Es ist auch so, dass in der Bevölkerung der Großteil der Verbraucher der Auffassung ist, dass die Bundesregierung mehr für Klimaschutz machen sollte. Und 71% der Befragten sagen auch, dass sie damit einverstanden sind, dass Flugtickets deutlich teurer werden. Ich glaube, die unsittlichen Preise, die wir da in der Vergangenheit gesehen haben, wo man dann wirklich halt, wenn dann auch mit einem ganz schlechten Gefühl gereist ist, die braucht keiner mehr. Aber ich sehe das auch, wie Herr Jarczombek das gerade schon gesagt hat, Fliegen erweitert den Horizont, man lernt andere Kulturen kennen, hat dann mehr Verständnis auch für andere. Es gibt internationale Arbeitsmigranten, da möchte ich auch, dass die deren Familie besuchen können. Und es gibt auch Fernbeziehungen, die sich auch sehen möchten. Also das heißt, Fliegen muss akzeptabel und bezahlbar bleiben. Das heißt aber auch, dass es halt trotzdem eben nicht so billig ist, dass man halt unsinnige Flüge macht. Ich finde aber darüber hinaus, dass die Luftfahrt sich jetzt diese Krise auch nutzen sollte, um sich wirklich für die Zukunft fit zu machen. Da hat Herr Jarczombek jetzt auch schon ein paar Sachen gesagt. Ein Punkt, der mir da natürlich fehlt, ist das, was halt auch aus Verbrauchersicht wichtig ist, dass die Reisen fair sind und sicher. Fair, damit meine ich, dass halt die automatischen Systeme eingeschaltet bleiben, so dass halt die Airlines auch ihre Entschädigungen oder Rückzahlungen aus Fluggastrechte zeitnah überweisen, nicht wie das jetzt in der Vergangenheit passiert ist, dass man da monatelang drauf warten muss. Wir haben das Thema Flughäfen, das gab es ja auch lange irgendwie unzuhaltbare Zustände. Da kann man mit Innovationen auch viel machen, so dass halt die Sicherheitschecks einfacher werden, dass man sich da nicht mehr ausziehen muss. Und das wird in Zukunft natürlich noch potenziert durch das Thema Infektionssicherheit, wo, glaube ich, auch in Zukunft irgendwie noch einiges auf die Flughäfen und Airlines zukommt, wo wir die Sicherheit brauchen. Wie ist das Ansteckungsgefahr im Flugzeug? Und dazu fehlen mir bis jetzt auch eigentlich noch neuere Untersuchungen, wie das jetzt genau aussieht. Und wenn ich dann sehe, dass halt man den Mittelplatz gegen eine Gebühr noch extra dazu kaufen kann, dann habe ich das Gefühl, da wird ein Geschäft mit der Angst gemacht. Und neben den Preisen ist es eben auch aus Verbrauchersicht wichtig, dass die Bedingungen, ein Flugticket zu buchen, fair sind.
Im Deutschlandfunk hören Sie die Sendung zur Diskussion. Unser Thema ist heute höher, schneller, weiter, vorbei. Droht der Sinkflug des Luftverkehrs? Und es diskutieren Thomas Jarczombek, der Koordinator der Bundesregierung für die Luft- und Raumfahrt, Marion Jungblut vom Verbraucherzentrale Bundesverband, Lena Tucknack von der Initiative Am Boden bleiben und Matthias von Randow, der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Luftverkehrswirtschaft. Frau Tucknack, Herr von Randow sagte auch und Herr Jarczombek, dass das Fliegen doch im Grunde genommen auf einem Kurs zu viel mehr Klimafreundlichkeit ist. Kann sie das nicht versöhnen?
Nein, kann es nicht. Dazu sage ich gerne gleich noch was. Aber ganz kurz wollte ich auch reagieren zu diesem Thema Subventionen und dass aufgrund der Internationalität es keine Kerosinsteuer gäbe. Tatsächlich, es ist möglich, eine Kerosinsteuer einzuführen in der EU oder bilateral zwischen verschiedenen Ländern und innerhalb von Ländern. Es gibt auch in ein paar wenigen Ländern eine Kerosinsteuer. Und meine Information ist, dass es 13 Milliarden Euro pro Jahr sind, die durch eine fehlende Kerosinsteuer und Mehrwertsteuer auf Tickets verloren gehen. Das ist deutlich mehr, als durch diese kleine Luftverkehrssteuer reinkommt. Das zum einen mal, und dann wollte ich auch zum Herrn Jarczombek sagen, der ja meinte, Fliegen ist so toll und die jungen Leute wollen gern fliegen. Also als Politiker der CDU, also einer Partei, die ja nicht gerade dafür bekannt ist, dass sie die Interessen der jungen Leute vertritt und sich für Klimaschutz besonders ins Zeug legt, wundert mich das jetzt nicht, dass sie das so sagen. Und also was mich wundert, ist, dass Fliegen anscheinend den Horizont der Menschen erweitert und sie jetzt weniger nationalistisch werden. Wenn ich mir Europa angucke oder die Welt, dann sehe ich ehrlich gesagt kein Indiz dafür, dass Leute weniger nationalistisch werden. Und ich würde nicht sagen, Fliegen erweitert automatisch den Horizont. Vielleicht Reisen. Vielleicht Reisen, wo man sich wirklich die Zeit nimmt, auch Menschen, andere Kulturen kennenzulernen. Aber mit diesem Massentourismus, der da passiert, da gibt es überhaupt keine Horizonterweiterung.
Aber viele Reisen
auch dieses
sind
Thema,
natürlich
dass nur eine Elite noch fliegen könnte durch zu hohe Preise. Es ist aktuell eine weltweite Elite, die fliegt. Für uns ist es hier ganz normal. Aber wie gesagt, über 80% der Weltbevölkerung ist noch nie in einem Flugzeug gesessen. Und die, die ganz viel fliegen, sind auch die, die sehr wohlhabend sind. Oder die, die eben von ihren Unternehmen die ganzen Businessflüge gezahlt bekommen. Und statt einem Miles and More-Programm, wo man irgendwie Bonus kriegt, wenn man viel fliegt, bräuchte es eigentlich das Gegenteil, nämlich eine Vielfliegerabgabe. Das ist auch eine Maßnahme, die wirklich gerecht wäre, die dazu führen würde, dass eine Person, die jetzt irgendwie Familie auf einem anderen Kontinent hat, trotzdem diese Familie hin und wieder besuchen kann, aber dass mit jedem weiteren Flug, den die Person in einem bestimmten Zeitraum macht, dann jedes Mal die Abgabe teurer wird, also die Steuer progressiv teurer wird fürs Vielfliegen. Und das würde verhindern, dass die minimale Anzahl weltweit, die sehr viel fliegt, so massiv zur Klimakrise beiträgt.
Ja, jetzt aber zu der Frage klimafreundlicherer Luftverkehr. Was halten Sie denn von den Initiativen, die Herr Jatzombek und Herr von Randow gerade vorgestellt haben?
Also die Flugindustrie erzählt uns tatsächlich schon seit 20 Jahren, was sie nicht alles an Technologie erfinden wird. Und es ist bisher noch nicht dazu gekommen. Wir können sehr gerne über Ersatztreibstoffe reden, wenn A, Kerosin endlich besteuert ist, weil bei den aktuell niedrigen Treibstoffpreisen gibt es null Anreize dafür, andere teurere Treibstoffe zu entwickeln oder zu nutzen. Und was da passiert, das ist minimal aktuell. Also das bewegt sich im 0, irgendwas Bereich. Ne? Das Allergrößte sind einfach fossile Treibstoffe, die da verballert werden. Und B, können wir darüber reden, wenn sich der Flugverkehr stark reduziert hat, beziehungsweise darauf hingearbeitet wird, nach Corona nicht zum Business as usual zurückzukehren, weil nämlich die wenn die aktuelle Flugzeugflotte oder die von vor Corona-Zeiten mit E-Fuels betrieben würde, also mit Treibstoffen, die irgendwie aus Strom auch erzeugt werden, dann bräuchte das mehr als die weltweite erneuerbare Energieproduktion, nur für den Flugverkehr allein. Und dann frage ich Sie, woher kriegen wir denn den Strom dann für unsere Züge, für unsere Haushalte, für die ganzen anderen Sektoren, wenn das alles in Fliegern steckt?
Das ist sicherlich etwas, was Herrn Jatzombek oder Herrn von Randow zur Antwort reißt.
Also vielleicht mal von meiner Seite aus. Ich will vielleicht mal eins zum Grundverständnis vielleicht bei der Thematik sagen. Ich bin mir mit Frau Tutzak sicherlich absolut einig, dass wir die Frage, wie wir mit dem, was wir an Ressourcen verbrauchen, besser umgehen, dass wir da Lösungen finden müssen. Das gilt ja für alle Bereiche unseres Lebens. Das gilt für das Fliegen, das gilt für das Autofahren, das gilt für die Art und Weise, wie wir heizen, um mal andere Klimaemittenten auch anzusprechen. Das ist doch eine zentrale Herausforderung für uns alle. Ich finde es wichtig, dass wir in diesem Dialog darüber, was sind die geeigneten Instrumente, einen wirklich vernünftigen Dialog führen. Und es gibt eben für unterschiedliche Branchen auch unterschiedlich wirksame Instrumente. Der Luftverkehr ist ein international funktionierendes System. Die Nachfrage nach Luftverkehr, die große Nachfrage nach Luftverkehr, kommt von Menschen, die fliegen wollen. Und dieses enorme Wachstum, was wir im Luftverkehr haben, wenn Sie die letzten 10, 15 Jahre zurückdenken, kommt daher, dass wir natürlich auf der Welt immer mehr Länder haben, in denen Menschen zu Wohlstand kommen, zu einfachem Wohlstand, gar nicht die Superreichen, sondern zu Wohlstand kommen. Und diese Menschen sagen, sie fliegen auch, sei es beruflich, sei es privat, um Freunde, Familie zu sehen oder eben auch in den Urlaub. Wir haben erlebt, dass in den europäischen Metropolen und Touristenorten immer mehr Menschen auch aus China, aus Vietnam, aus Korea reisen, das ist doch auch alles kein Wunder. Das ist doch klar, dass diese Menschen ein Interesse haben, daran zu reisen. Wenn wir also die Frage uns stellen, wird weniger geflogen künftig als ein Instrument in der Klimadebatte, dann würde ich erstmal sagen, es ist sicherlich etwas, was wir aus Corona gelernt haben, dass man nicht zu jedem Business-Meeting hinfliegen muss. Man kann auch mal eine Videokonferenz machen, man kann eine Telefonkonferenz machen. Wir machen das ja auch hier sehr viel. Also das wird sicherlich einen Effekt haben. Das ist auch gut und das ist auch sinnvoll. Es muss ja nicht jeder Flug tatsächlich stattfinden. Aber es wird trotzdem geflogen werden. Und deswegen ist für mich die entscheidende Frage, wie kriegen wir diesen Luftverkehr, der trotzdem da sein wird, wie kriegen wir den Einklang mit Klimaschutz? Das ist doch, muss doch unsere Frage sein. Jetzt kommen unterschiedliche Rezepte. Also man müsste einfach Kerosinbesteuerung einführen oder Ähnliches. Die Frage, die ich immer stelle, wirkt ein Instrument tatsächlich? Und ich möchte nochmal sagen, was führt tatsächlich dazu, dass wir Klimaschutz im Luftverkehr tatsächlich organisieren? Das wird nur dann stattfinden, mal abgesehen davon, dass weniger geflogen wird. Es wird nur dann stattfinden, wenn wir es schaffen, den CO2- und Treibhausgasausstoß der Flugzeuge drastisch zu reduzieren. Daran müssen wir arbeiten. Und ich finde, es lohnt, darauf auch die Kraft zu verwenden. Erstens die finanziellen Ressourcen, zweitens die Forschungsaktivitäten und dann auch die konkreten Investitionen. Und das ist das, woran wir jedenfalls mit Politik und mit anderen Stakeholdern zusammenarbeiten. Das bringt uns doch nach vorne.
Ja, das ist natürlich ganz klar.
Ein Punkt fehlt da jetzt vielleicht noch, nämlich dass halt Flüge, die irgendwie auch mit der Bahn bewältigt werden könnten, zum Beispiel innerdeutsche oder Kurzstreckenflüge, dass die natürlich irgendwie, dass da halt mehr Maßnahmen
sind. Da sind wir sofort dabei, Frau Jungblut, nur um das nochmal zu sagen. Das ist ja so ein Missverständnis, dass der Luftverkehr unbedingt innerdeutschen Luftverkehr fliegen will. Wir haben ein hohes Interesse, Luftverkehr auf die Schiene zu verlagern, weil ich sage Ihnen einfach, der Betrieb eines innerdeutschen Fluges ist relativ teuer für unsere Unternehmen. Das heißt, unsere Unternehmen haben ein hohes Interesse, Luftverkehr auf die Schiene zu verlagern. Deswegen hat relativ viel auch stattgefunden. Wir stehen auch weiterhin in Gesprächen mit dem Bahnvorstand, wie wir auf welchen Strecken die Bahn attraktive Angebote machen kann mit Reisezeiten unter 3 Stunden. Das ist so ungefähr die magische Größenordnung, wo Kunden dann auch tatsächlich auf die Schiene gehen. Und das Zweite, wie die Gepäckprozesse und auch die Anschlusssicherheit in den Griff kriegen. Wir haben ein hohes Interesse, innerdeutschen Luftverkehr auf die Schiene zu bringen.
Beim Thema
möchte ich Heidi Tomberg gerne noch ansprechen.
Sie wollen sicherlich antworten auf das, was gerade gesagt wurde. Ich würde Sie bitten, auch noch zum Thema Klimaschutz durch Ausgleich, durch Kompensation von Emissionen was zu sagen. Da gibt es ein Schema, was die Luftfahrtindustrie weltweit in Gang gesetzt hat. Ist das der Königsweg für Sie?
Ja, also erstmal zu den Inlandsflügen. Ich halte das ehrlich gesagt für eine totale Chimäre. Und die ganze öffentliche Diskussion über diese Inlandsflüge, glaube ich, die ist hochgradig unehrlich, ja, weil die Inlandsflüge am Ende halt einen lächerlichen Anteil an dem gesamten CO2-Ausstoß haben, sowohl des Flugverkehrs als auch der gesamten deutschen CO2-Emissionen. Nur mal die Zahl von 2016, 0,3% des deutschen CO2-Ausstoßes kam durch den innerdeutschen Luftverkehr. Und da können wir jetzt noch so viele Inlandsflüge auf die Bahn verlagern, das wird am Ende kaum messbaren Effekt haben. Der tatsächliche Effekt sind eben die weiten Flüge, die interkontinentalen Flüge. Die fallen tatsächlich ins Gewicht. So, und dass das asymmetrisch verteilt ist, das ist von Frau Tuckner richtig beschrieben, aber kein luftfahrtspezifischer Effekt, sondern das bezieht sich auf alle CO2-Emissionen, dass eine Minderheit der Weltbevölkerung eine Mehrheit der CO2-Emissionen macht. Da ist der Luftverkehr genauso von betroffen, wie andere Industrien und andere Branchen halt eben auch. Und was zur Wahrheit auch dazu gehört, ist, dass viele von denen, die dann halt eben auch dafür protestieren und sagen, wir wollen, dass hier mehr Klimaschutz gemacht wird, tatsächlich selber, aber auch diejenigen sind, die dann am meisten fliegen. Ganz interessant von den Wählern der Parteien sind es die Wähler der Grünen, die meisten Flugreisen pro Jahr machen. Auch da, glaube ich, muss jeder auch ein Stück weit an die eigene Nase sich fassen und überlegen, was geht eigentlich und was geht nicht. Und auf den innerdeutschen Flugverkehr auch nochmal zu kommen, die wahrscheinlichste Kompensation von Inlandsflügen ist in der Tat nicht dann das Fahren mit der Bahn, sondern das Fahren mit dem Auto. Und ob das wirklich vom CO2-Effekt besser ist, wenn ich alleine in einem großen, vielleicht auch noch in einem SUV-Auto sitze, das ist zumindest mal strittig, weil mittlerweile der Verbrauch nur noch bei 3,6 Litern pro 100 Kilometer pro Passagier im Flugzeug liegt. Und da fallen mir schon auch ein paar Leute ein, die ich kenne, die Autos haben, die da, wenn sie alleine drin sitzen, sicherlich einen deutlich höheren Verbrauch haben. Also deshalb, ich empfehle mal, die Diskussion von dem Thema der innerdeutschen Flüge wegzunehmen, denn sie lenkt ab. So, und wir müssen für die Fernflüge müssen wir Lösungen finden. Ich kann aber auch demjenigen, dem Expert, der seine Familie, wie vorhin beschrieben, irgendwo auf einem anderen Kontinent hat, auch nicht sagen, du darfst einmal im Jahr deine Familie besuchen und dann ist gut und mehr ist nicht drin. Ich glaube, das sind ernsthaft keine realistischen Szenarien und ich wehre mich auch ganz deutlich dagegen, dass Politiker oder der Staat am Ende den Menschen sagen, du darfst das und das machen und das darfst du dann halt eben nicht mehr machen, weil das zu schreienden Ungerechtigkeiten führen wird. Ja? Und derjenige, der eben beruflich in Amerika ist für ein paar Jahre, dem kann ich doch nicht ernsthaft sagen, du darfst nur noch einmal im Jahr zu Weihnachten deine Familie besuchen und alles andere verbieten wir dir. Also da fehlen die Mechanismen, die am Ende realistisch wirklich dann auch geeignet sind, um hier für einen fairen Ausgleich zu sorgen. Kompensation ist eine Krücke, das will ich auch deutlich sagen, ist auf jeden Fall besser als nichts. Was ich ein gutes Instrument finde, ist, dass die Lufthansa jetzt auch anbietet, dass man komplett klimaneutral mit synthetischen Treibstoffen fliegen kann, was allerdings auch einen erheblichen Aufpreis kostet. Würde mir wünschen, dass das mehr Leute machen, gerade auch von denen, die es sich am Ende halt eben leisten können. Ja, und wir investieren natürlich sehr stark in regenerative Energien und das wird die Basis sein in vielen Mobilitätsbereichen, von elektrischen Fahrzeugen angefangen halt eben am Ende bis zu den synthetischen Kraftstoffen. Ich glaube, dazu wird es aber kaum eine Alternative geben, weil ich es auch nicht für realistisch halte, dass man den Menschen sagen wird, ihr dürft eben nicht mehr fliegen oder ihr dürft nur noch alle 5 Jahre einen Interkontinentalflug machen. Das sind meines Erachtens nach Maßnahmen, die am Ende auch nicht durchsetzbar sein werden, weil sie einfach komplett unrealistisch sind.
Die Diskussion schreitet schon ziemlich voran. Ich möchte gerne noch mal auf die Frage der Entschädigungen jetzt im Zuge der Corona-Krise zurückkommen. Da hatte Frau Jungblut gesagt, dass da sehr schleppend gezahlt wird, dass die Fluggesellschaften sich da sehr zieren, Herr von Randow. Was sagen Sie dazu?
Ja, Frau Jungblut hat ja recht. Sie hat ja darauf hingewiesen, dass wir in der Tat Corona-bedingt hier einen Engpass hatten. Wir haben allerdings natürlich auch eine Sondersituation. Das hat es noch nie in der Geschichte der Luftfahrt gegeben, dass wir innerhalb von wenigen Wochen von 100% Luftverkehr auf ungefähr knapp 10% gefallen sind. Das heißt, es hat millionenfache Stornierung gegeben. Das heißt, die Anzahl der zu erstattenden Flüge ist natürlich dramatisch explodiert und das innerhalb von wenigen Tagen. Inzwischen hat Lufthansa über 7 Millionen Kunden den Flugpreis erstatten müssen. Alles aus dieser pandemiebedingten Rückführung des Luftverkehrs und der Stornierung, die stattgefunden haben. Ja. Derzeit werden noch stündlich 1700 Erstattungen durchgeführt. Das muss man erstmal bewältigen. Das ist eine Situation, die es unter normalen Verhältnissen überhaupt nicht gibt. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Und in dieser dramatischen Situation, in der Tat, haben eine ganze Reihe von Passagieren auf ihre Erstattung gewartet. Das war ausgesprochen unerfreulich, aber das ist nicht der Normalzustand.
Frau Jungblut.
Da wüsste ich gerne von Herrn von Randow, ob die automatischen Systeme bei Lufthansa jetzt wieder angeschaltet sind. Und Herr Jack-Jombeck, die Lufthansa wurde ja mit massiven Unterstützung der Steuerzahler gerettet. Sie lassen sich jetzt da berichten regelmäßig, wie der Stand der Entschädigung ist. Was ist so Ihr Wissensstand, was die Lufthansa jetzt gerade noch an Verzug hat und wann wurde da der letzte Bericht an Sie übersandt?
Ja, vielleicht erst Herr von Randow.
Ja, also die automatisierten Systeme können natürlich dann wieder hochgefahren werden, wenn wir auch in einem Normalflugbetrieb sind. Wir sind ja heute in einer Situation, dass wir nach wie vor Flugpläne praktisch auf Tagessicht machen müssen. Das gibt es sonst nicht, sonst werden Flugpläne auf Halbjahressicht gemacht. Das heißt, es findet ständig ein sich verändernder Flugplan statt mit neuen Stornierungen. Und in dieser Situation muss jedes Unternehmen natürlich akut auch reagieren. Deswegen sind wir nicht in der normalen Situation. Aber sind wir in der normalen Situation, werden sicherlich die automatisierten Systeme auch wieder zur Hilfe genommen, um Erstattung durchzuführen.
Und jetzt noch Herr Jatzombek.
Ja, ich glaube, es ist nicht richtig, jetzt hier alle möglichen internen Dinge im Radio auszudiskutieren. Ich kann aber eins deutlich sagen, wir sind damit auch unzufrieden gewesen, wie die Lufthansa da mit der Rückzahlungsmentalität unterwegs war. Und wir haben da auch sehr deutlichen Druck gemacht und den werden wir auch weitermachen. Ganz klar gehört dazu, dass man sich hier auch entsprechend an die Regeln hält.
Wir sind ganz kurz vor Ende der Sendung. Ich wollte zum Schluss noch eine kurze Runde machen. Wo steht die Luftfahrt in 5 Jahren? Vielleicht fangen wir mit Frau Tucknack an.
Ja, also ich habe ja da schon so einen halben Konsens rausgehört. Ich würde mal sagen, die Kurzstreckenflüge sind auf die Schiene gebracht. Es gibt wieder Nachtzüge. Businessflüge wurden vollständig auf Online-Konferenzen verlagert. Auch nach Corona bleibt es so. Es wird weniger geflogen, auch gerade von GrünwählerInnen. Die SUVs sind übrigens inzwischen auch abgeschafft und auch Langstrecken wurden reduziert. Und dann für den Rest, der übrig bleibt, werden wirklich nachhaltige Ersatztreibstoffe entwickelt und zwar nicht Dinge wie Palmöl etc.
Frau Jungblut, was ist Ihre Vision für in 5 Jahren?
Ich würde mir wünschen, dass Fliegen dann wieder sicher ist in mehrfacher Hinsicht, dass die Fluggesellschaften sich fair ihren Kunden gegenüber verhalten und dass es ein Flugangebot gibt mit Wettbewerb, aber Preise, die auch realistisch sind und dadurch halt die Flugreisen auch wieder zum Vergnügen werden.
Und Herr Jatzombek, was erwarten Sie? Wird sich die Luftverkehrsleistung so weit wieder erholen oder sollte sie das besser nicht, wie die beiden Vorrednerinnen ja auch ein bisschen angedeutet haben?
Na, ich glaube, dass jetzt, solange Corona grassiert, wird weiter auf dem niedrigen Niveau bleiben. Aber wenn das hoffentlich dann irgendwann im nächsten Jahr im Griff ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass insbesondere die touristischen Flüge relativ schnell wieder auf dem Niveau sein werden wie in der Vergangenheit, weil viele Menschen doch das Reisen vermissen und vielleicht jetzt auch nach einem Jahr mit Urlaub in Mecklenburg bei Regen und etc. auch ein sehr starkes Bedürfnis haben, nochmal zu reisen. Bei den Businessflügen wird sich ein Stück weit verändern. Ich glaube, da wird es in der Tat, wird der eine oder andere gesehen haben, man kann auch mit Videocalls etwas machen. Man kann aber nicht alles durch Videocalls ersetzen, vor allen Dingen, wenn man die Menschen vorher noch nie getroffen hat und nicht kennt. Und ich glaube, das persönliche Miteinander wird auch in der Zukunft eine große Rolle spielen. Und insofern glaube ich, da wird der Flugverkehr hingehen. Wir werden dann ab 2030 neue Generationen von Flugzeugen sehen, und zwar nicht in der Evolution, sondern in der Revolution, die mit völlig anderen Antriebskonzepten fliegen, die mit Wasserstoff, die elektrisch fliegen, die sehr viel leiser sein werden, die auch klimaneutral fliegen können. Und da lege ich meinen Arbeitsschwerpunkt auch drauf. Und da investieren wir auch seitens der Bundesregierung sehr deutlich, dass diese Technologien aus Deutschland kommen und dass sie möglichst früh in den Markt kommen und möglichst bald hier für Besserungen sorgen.
Herr von Randow, was ist Ihre Erwartung für die Zeit in 5 Jahren oder vielleicht auch Ihr Wunsch?
Erstmal hoffe ich, dass wir, hoffen wir alle, dass sehr rasch die Corona-Krise überwunden sein wird. Zweitens hoffen wir, dass wir in 5 Jahren unserem Ziel des CO2-neutralen Fliegens wirklich einen ganz wichtigen Schritt näher gekommen sein werden. Jedenfalls arbeiten daran.
Noch eine kurze Nachfrage. Das Flugzeug ohne Emissionen, Zero Emission Airplane, ist das eine Vision oder ist das realistisch?
Das ist natürlich eine Vision, an der auch konkret gearbeitet wird mit den Experten der Herstellerindustrie, mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrtforschung. Ja, wie ich sagte, es wird daran gearbeitet.
Und wann kommt das?
So schnell wie möglich.
Höchst unterschiedliche Perspektiven für die Zukunft des Fliegens. Ich danke meinen Gästen für die engagierte Diskussion und allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Wünsche Ihnen noch einen guten Abend und wir werden uns sicher über das Thema Luftfahrt noch einige Male mehr unterhalten, denn die Corona-Krise ist noch lange nicht vorbei und wie es danach weitergeht, das wissen wir alle nicht.
Das war die Sendung zur Diskussion. Höher, schneller, weiter, vorbei. Droht der Sinkflug des Luftverkehrs? Es diskutierten Thomas Jatzombek, Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, Marion Jungblut, Verbraucherzentrale Bundesverband, Lena Tucknack, Sprecherin der Initiative Am Boden bleiben und Matthias von Randow, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Luftverkehrswirtschaft. Die Diskussionsleitung hatte Georg Ehring.